Gut, einige Gedanken zur Lehre des Buddha, ihrer Umsetzung, den Hindernissen, die sich uns in diesem Versuch stellen. Es ist kein Geheimnis, dass der Akt des Verstehens in den Lehrreden und auch in der mündlichen Überlieferung des Buddha oft mit dem Gesichtssinn, mit dem Akt des Sehens zusammengebracht wird. Ja, die Metapher des Sehens, des Schauens, Erkennens ist der Akt, etwas zu verstehen. Und das ist ganz interessant, in welchen Verhältnissen die Sinne gebraucht werden, um bestimmte Prozesse unseres Geistes darzustellen. Es ist selten die Rede, dass wir uns eine Wahrheit erschnüffeln oder so, beispielsweise. Oder? Die Zeit, in der wir leben, ist eine hochgradig visuelle Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir sind unglaublich visuell schon mal so angelegt, dass das, was wir an Sinnesinformationen wahrnehmen, ist zu einem überwältigenden Teil visuell. Ich weiß nicht, zwischen 90% und 95%. Das ist unglaublich dominant, der Gesichtssinn. Und unsere Zeit favorisiert es noch mehr. Ja, während wir vor 20 Jahren noch ehrliche Software hatten, in denen man textzeilenbasierte Eingaben hatten, Unix und DOS und solche ehrlichen Sachen, einen schwarzen Schirm hatte, zwei, drei Symbole und dann wusste man entweder die Befehlszeilen oder man wusste sie nicht. Und die Antwort war dann meistens Bad Commander File Name oder sowas. Das hat sich alles geändert. Heute klicken wir. Ja, wir klicken auf ganze Reihen von visuellen Reizen. Mittlerweile klicken wir sogar auf Glastastaturen, sei das nun unser brandneues iPhone oder sei das der Fahrkartenschalter der Deutschen Bundesbahn. Ja, das geht visuell. Wir haben gelernt, das Lernen etwas mit dem visuellen Aufnehmen von Texten zu tun hat, von Informationen. fast 20 Jahre PowerPoint-Präsentationen mit ganz klar dokumentierten Studien, die sagen, dass es das Lernen nachhaltig und nachteilig beeinflusst, wenn man visuelle Stimuli und Audiostimuli zusammenkriegt. Das ist den Geist verwirrt. Haben nichts am Siegeszug dieses Mediums geändert. Was ist der Unterschied, wenn wir über den Akt des Verstehens in der Metapher von Erkennen, Schauen, Beobachten, Durchschauen reden? Oder wenn wir über den Akt des Verstehens andere Metaphern brauchen? Metaphern des Horchens zum Beispiel. Ändert sich da etwas bei uns? Ist es ein anderes Verstehen, das ich über mein Auge definiere oder über den Akt des Horchens? Ist es ein anderes Verstehen? Ist meine Aufmerksamkeit an einem anderen Ort? Bin ich mit einer anderen Aufmerksamkeit zugange? Bin ich anders verfügbar als Horchender oder als Sehender? Ich glaube, das sind ganz interessante und relevante Fragen, nicht nur einfach für die neurologisch Interessierten unter uns, sondern es ist eine Frage der Praxis, der ganz handfesten Umsetzung. Was passiert, wenn ich mir eine Sache ansichtig werde oder wenn ich mich dieser Sache lauschend oder horchend aussetze? Das macht was ganz anderes nach meinem Dafürhalten. Meine persönliche Erfahrung, und das ist das, wovon ich jetzt rede, nicht von dem, was die Lehrreden sagen, weil die favorisieren ganz klar das Sehen. Wenn ich mein persönliches Erleben konsultiere, dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ein anderer, wenn ich horche, als wenn ich sehe. Ganz simpel, mein Zentrum brutscht hoch. Wenn ich ein Sehender bin, bin ich weiter oben in meinem Körper. Nur der Ort, an dem ich mich zentriert erlebe als Sehender, ist weiter oben in meinem Gesicht. Das ist irgendwo hier. Ja? Meine Energie scheint hier rauszugehen, wenn ich sehe. Das hat nur bedingt damit zu tun, dass mein Kopf der Ort ist, wo die Augen liegen. Weil mein Kopf ist auch der Ort, wo meine Ohren liegen, genau genommen. Und dennoch fühle ich mich, wenn ich horche, nicht im Kopf. Ich bin sehr viel weniger im Kopf als Horchender, als Lauschender, denn als Sehender. Meine Erfahrung sagt, dass wenn ich ein Lauschender bin, dann ist meine Erfahrung, das Zentrum meiner Erfahrung, irgendwo hier unten, irgendwo in der Brust oder sogar noch tiefer unten. Wenn ich sitze und irgendein grässliches, lautes, plötzliches, unerwartetes Geräusch setzt ein, dann fühlt sich das so an, als ob das Geräusch hier unter meinem Rippenbogen durchschneidet. Ja, es geht so. Es geht dort rein. Der Kopf ist da nur sehr marginal beteiligt. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut oder es sich eben anhört. Ich glaube, es ist sinnvoll, als Praktizierende von Achtsamkeitsübungen uns zu vergewissern, welche Orte wir bewohnen mit unserer Aufmerksamkeit, welche Orte wir nicht bewohnen. Unter welchen Umständen wir wo sind, ja. Vor einer ganzen Zeile von Jahren, ich war noch Mönch, bin ich im Zug gesessen in der Schweiz, habe was gelesen und das war ein Morgenzug und schräg gegenüber war eine etwas schrille, ältere Weggefährtin. Schrill, ich wusste, ich habe ihren violetten Haarwusch gesehen und wusste, dass etwas ist da ungewöhnlich an der Dame. Ich habe sie so nach einer vorsichtigen Einschätzung über meinen Buchrand hinweg für Anfang 70 gehalten. Und es ist mir dann wirklich aufgefallen, als sie mit ihrer Nachbarin zu sprechen begann. Es war Frühling. Und sie hat in breitem Dialekt erklärt, sie hätte leider keine Zeit an dem Abend, weil sie ging ja an den Hexentreff, in die Schadau. Und sie und ein paar andere Hexen seien da mit ihren Trommeln. Ja. Sie ginge da trommeln. Ja, es ist ein afrikanisches Djembe, sie hätte das gelernt und sie würde jetzt nicht nur mit diesen Hexen, aber auch sonst würde sie oft trommeln gehen. Aber das sei nicht jedermanns Sache, dieses Trommeln, weil dieses Trommeln, es gehe eben sehr in den Bauch. Ne? Und dabei hat sie, und ich habe mich sehr diskret hinter meinem Buchrand versteckt, dabei hat sie ihr Gegenüber ziemlich streng fixiert, um zu sehen, wie das Gegenüber denn auf die Erwähnung des Bauches und der Trommel und des in den Bauch gehens reagierte. Ich habe die Karriere der Trommlerin nicht weiter verfolgt, aber es ist klar, bestimmte Dinge affizieren uns auf eine, auf einer ganz klaren Ebene. Manche Dinge gehen in den Bauch und manche Dinge gehen ins Herz. Ja, und das findet statt. Oft, viel öfter, als wir es uns eingestehen, dass Dinge in den Bauch gehen oder noch ein bisschen tiefer. Wir verschieben uns, wir erleben uns auf verschiedenen Ebenen unserer Empfindlichkeit. Manchmal schaut uns jemand an und das ist ein Blick, der geht nicht sehr tief. Und manchmal schaut uns jemand an und der Blick, der geht sehr tief. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hüten als Meditierende und als Menschen, die versuchen, ihre Achtsamkeitsschulung voranzutreiben, dass wir uns hüten, nicht einfach unsere Gewohnheiten fortzusetzen. Ganz vieles an Meditation, das ist die Perspektive eines Meditationslehrers, ist ein Problem, weil wir nicht deklarieren, was wir eigentlich schon tun. Mein ideales Szenario als Meditationslehrer ist, dass ich euch gänzlich unbescholten kriege. Ohne Selbstvorstellungen, ohne Wahrnehmungsgewohnheiten. Ich kriege euch ganz unschuldig, ja, ohne dass euch irgendjemand Dinge beigebracht hat über Konzentration oder über Zerstreuung oder was ihr denn für welche seid und was euch fehlt und was ihr könnt und was man soll und worum es wirklich geht. Ohne all das. Und wir würden einfach, wir würden einatmen und wir würden ausatmen. Und wir würden diesen Atem wägen, so mit beiden Händen wägen, so wie er kommt. Wir würden das Gewicht einer Atemlänge wirklich auskosten, mit allen Sinnen. Wir würden jedes einzelne unserer inneren Organe streicheln mit diesem Atem und wir würden das genießen, von A bis Z, ohne Scham, ohne Schuld, ohne sollen müssen, ohne das ganze Programm, ohne 17, 18, 20 Jahre intellektueller Abrichtung in Schulen und Institutionen von Leuten, die euch anherrschen, dass ihr da sein sollt, konzentriert sein sollt, auf dem Punkt sein sollt. Leider ist es nicht so. Meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist, dass ihr insgeheim hier reinstolpert und eigentlich schon wisst, worum es geht. Und von dem, was ich erzähle, hört ihr nur das, was im Grunde bestätigt, was ihr eigentlich schon entschieden habt, sei wirklich. Im Grunde wisst ihr schon, worum es geht, was ihr könnt, was euch fehlt, was ihr wirklich solltet, wie es wäre, wenn alles, was falsch ist, nicht stattfände. Und unglücklicherweise ist auch dort, wo ich euch widerlege, wo ich euch nicht entspreche, wo ich weder eure Vorlieben noch eure eure Befürchtungen bediene, da werde ich nicht gehört. Ja, das ist meine Erfahrung aus vielen Jahren des Redens über Meditation. Und wenn ich euch frage, was ihr macht, dann sagt ihr, ich achte auf meinen Atem, wie er kommt und wie er geht. Und was ihr wirklich macht, ihr schreit euch im Tonfall irgendeiner schrecklichen Autoritätsperson eurer frühen Kindheitsgeschichte an, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr nicht das tut, was ihr eigentlich vorgebt zu tun. Ja. Und während ihr mir sagt, dass ihr auf euren Atmen achtet und vielleicht noch sagt, ihr machtet Anapanasati, macht ihr insgeheim etwas anderes, nämlich ihr habituiert eure arme Psyche in irgendeinem Autoritätskomplex, der euch sowohl unglücklich macht, als auch verhindert ihr, dass euer Geist sich sammelt, als auch verweigert ihr, euch einzugestehen, dass ihr dieses tut. Und ihr nennt das auch noch Anapanasati und wenn es dann nicht klappt, gebt ihr den Buddha Schuld oder mich. Das ist nicht die ganze Wahrheit, aber das ist mein Albtraum-Szenario. Leider ein bestens dokumentiertes und über viel häufiger auftretendes Phänomen als mir und ich hoffe euch liebe ist. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir nicht wissen, was wir eigentlich tun. Ja, dass es uns gar nicht so leicht fällt, über diese Dinge wie Aufmerksamkeit, und die Intentionalität in diesem Akt, unsere stillschweigenden Voraussetzungen, unsere mehr oder minder offenkundigen Befürchtungen, über all das lässt sich gar nicht so leicht reden. Ja? Wir plumpsen da alle in eine intime Welt hinein, in der wir uns so benehmen, als ob es die normalste Welt aller Welten sei. Aber im Grunde genommen ist sie hochgradig persönlich. Es ist das Psychotop meines Erlebens. Ja. So wie als kleiner Frosch, ich irgendwo in meinem Teich sitze, in meinem Schilfbestandenen und mein kleines Quaken von mir gebe, so sitze ich als Erlebender irgendwo in dem Psychotop meiner Selbstvorstellungen, meiner Gewohnheiten, dem, was man mir ankonditioniert hat, dem, was ich voraussetzungslos für wirklich halte und einigen angelernten oder mit Muttermilch eingenommenen Konventionen. So geht es mir. Und es ist in dieser Situation, in der wir Achtsamkeit üben. Und das, was von dieser Übung rüberkommt, das ist natürlich etwas gefiltert und verzerrt, möglicherweise arg verzerrt. Und es ist wichtig, dass wir nicht einfach bolzen in unserer Praxis, irgend auf etwas losbolzen, ob das nun Sammlung sei oder Einsicht oder an das Ausmerzen von vermeintlichen oder tatsächlichen Makeln oder uns sonst die einfach in irgendeiner linearen Weise habituieren, ja, so in irgendeiner was hinein, uns was einfuchsen in irgendeiner Weise. Wenn ihr irgendetwas lernt, irgendein Musikinstrument, eine Sportart, eine Körperfertigkeit, dann wisst ihr, dass es eine ganze Menge zu lernen gibt. Und einiges von diesem Lernen hat damit zu tun, dass wir Gewohnheiten überhaupt erst ablegen, überhaupt erst erkennen müssen, um sie dann ablegen zu können. Ob ihr Musik spielt oder tanzen lernt oder Aikido macht, Bogenschießen, Klettern, Focusing, was immer ihr tut, und das ist beim Meditieren nicht anders, es stellt sich heraus, dass wir nicht bei Null beginnen. Und dass es gar nicht so leicht ist, herauszukriegen, was wir denn eigentlich schon tun. Wenn uns Leute sagen, die uns beobachten, was wir denn schon tun, dann kann uns das sehr verblüffen. Ja, wenn ihr euren mit Kindergartenkameraden beibringt, wie man Schuhe bindet oder einen Purzelbaum schlägt, dann werdet ihr euch erinnern, dass euer Kamerad gar nicht merkt, was er eigentlich tut. Über weite Strecken wissen wir nicht, was wir denn schon tun. Ein bisschen falsche Haltung beim Golf und ihr habt eine lebenslange ungecheckte falsche Haltung und irgendwo am Anfang und ihr werdet mit dieser Gewohnheit bleiben. Ja. Wenn man das nicht früh schon ausmerzt, das ist überall so. Pali-Rezitationen. Ich kenne Leute, die haben 25 Jahre Pali rezitiert und die machen immer noch dieselben Fehler. Ja. Irgendwann mal haben sie es verpasst, das zu lernen und dann korrigiert sie niemand mehr, weil sie zu alt sind. Ja, weil sie zu lange schon dabei sind, ja, oder weil sie immer Lehrer sind. Sie waren die Ersten und dann sind sie Lehrer gewesen. Und leider hat sich niemand mehr dafür gehalten, sie zu korrigieren. Das bleibt. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn es im Tennis ähnlich ist oder im Klavierspiel. Es ist also wichtig, dass wir rauskriegen, was wir schon tun. Es ist wichtig, dass wir uns vergewissern, was stattfindet, wenn wir nichts tun, ja. Wenn wir einfach uns unseren, sagen wir es mal, Gewohnheiten überlassen, wo unsere Stimme hingeht, wenn wir nicht pressen oder knödeln oder versuchen, höher oder tiefer oder glatter zu sein. Wenn wir rauskriegen, was unsere Atmung macht, ohne dass wir etwas mit ihr machen wollen. Meistens ist das der erste Akt, der mir erlaubt, Tiefe zu spüren, und tiefer mich mit etwas auszusöhnen, ist, wenn ich aufhöre, es in einer bestimmten Weise ausführen zu wollen. Das ist mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Gewahrsein, nicht anders. Es ist mir eine sinnvolle Übung, den Akt der Bezugnahme, und letztlich geht es darum, ja, Achtsamkeit ist eine Form von Liebe. Achtsamkeit ist eine Form von Beziehung, nennen wir es einfach mal beim Namen. In der Art und Weise, wie ich achtsam bin, schaffe ich Beziehung. In der Art und Weise, wie ich nicht achtsam bin oder wie meine Achtsamkeit auf bestimmte Aspekte fixiert ist, verliere ich Beziehung. Ja? Das ist so einfach. Das ist der Kick bei Achtsamkeit, ist, dass sie Beziehung schafft. Dass ich mich in Bezug setze zu etwas erfahren. Es konstituiert meine kleinstmögliche Einheit von Erfahrung. Wir sind nie wirklich allein. Selbst wenn ihr Mutterseelen alleine seid, seid ihr immer noch in einer Beziehung zu eurer Erfahrung. Das ist wichtig. Die kleinste Einheit von Erfahrung ist zwei, ist nicht eins. Und dieses Zwei, dieses fundamental auf etwas ausgerichtete, fundamental dialogische, dieses fundamental ins Gespräch, in die Beziehung treten, das ist in der Grund, das ist in der Grundnatur unseres Daseins. Das ist, was kleine Kinder suchen. Die suchen nicht nur Wärme und Muttermilch, die suchen Beziehung. Das ist, wie Lernen stattfindet, ja? Wenn man sich auf uns bezieht, wenn man mit uns in Beziehung tritt. Das ist, was passiert in einem Kinderhirn, wenn es lernt, sich selber zu entdecken. Es tritt in Beziehung mit etwas, das einen Teil von ihm zurückspiegelt. Ja, wir wissen das aus der Psychotherapie, aus den neurologischen Untersuchungen. Wir wissen es aus unserem Umgang mit Kindern. Wir sind ganz, ganz tief beziehungssuchende Wesen. Wir schaffen Beziehung und lernen uns selber kennen durch Beziehung mit anderen. Und das, was mit uns passiert, wenn wir mit uns selbst in Beziehung treten, hat sehr viel damit zu tun, was zwischen uns und anderen Menschen passiert, wenn wir mit ihnen in Beziehung treten. Deshalb ist eine so offenkundig nabelschauende Praxis wie Einsichtsmeditation, stille Meditation, eine hochgradig soziale Angelegenheit. Weil indem wir uns unserer Beziehung zu uns selbst bewusster und gegenwärtiger werden, hilft das maßgeblich in unserem Bezogensein mit anderen real existierenden Menschen. Das ist ein nicht von der Hand zu weisender Zusammenhang. Wenn ich mit mir selber herzlich wenig guten Umgang zu pflegen vermag, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich mit anderen Menschen herzlich guten Umgang zu pflegen vermag. Wenn ich meine eigenen Ängste nicht kenne, dann werde ich die Ängste meiner Nächsten kaum besonders kompetent begegnen. Wenn ich mich selber nicht ausstehen kann, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich mit anderen Leuten leichter oder fröhlicher umspringe. Oder aber ich brauche sie irgendwie kompensatorisch. Ja? Ich muss umso mehr geliebt werden von anderen, als ich mich selber nicht ausstehen kann. Also das, was passiert, wenn ich Aufmerksamkeit gewähre an den Teil in mir, der Erfahrungen quasi heranträgt, über meine Sinne, an mein Gemüt, das ist der Ort, an dem ich begegne. Diesen Ort, durch diesen Ort gehe ich, das ist das Nadelöhr, durch das ich immer wieder gehe. Ob ich nun zu mir selber gehe, ob ich zu anderen gehe, zu Einzelnen, zu vielen, zu Menschen dieser oder jener Sorte. Es geht immer wieder durch dieses Nadelöhr. Und es ist wichtig, dass wir diesen Akt der Verfügbarkeit tiefer verstehen. Deshalb macht es keinen Sinn, aus meiner Erfahrung heraus einfach Techniken oder Methoden zu üben. Weil diese Methoden oder Techniken, egal wie wirksam sie sind, sie stellen nicht wirklich die Perspektive in Frage. Sie stellen nicht wirklich eure Selbstvorstellungen in Frage. Alles, was sie tun, sie intensivieren einen Aspekt eurer Haltung, aber die Haltung selbst bleibt unhinterfragt. Und eine Möglichkeit, diese Haltung zu hinterfragen, ist, wenn ihr ganz bewusst ein Paradigma wechselt, so wie ihr ganz bewusst in ein anderes Land geht, um andere Gebräuche kennenzulernen. Einer der Paradigmenwechsel, die mir helfen, ist, dass ich aufhöre, ein Sehender zu sein, trotz aller kanonischen Unterstützung in dem Gebrauch dieser Metapher für den Akt des Verstehens. Wie ist es, wenn mein Verstehen ein Verstehen von Hören, Horchen, Lauschen ist? Wenn man das mal annimmt, dann finden wir ganz viele Hinweise auf das. Die Tradition des Buddha redet von Schülern als Hörern. Ein Schüler in der Sprache des Buddha ist ein Savaka, oder eine Savika, weiblichen Form. Es ist ein Hörer oder eine Hörerin. Eine edle Hörerin oder ein edler Hörer, wenn sie oder er etwas verstanden hat, das nicht mehr weggeht. Ja, sie einen der Grade von Heiligkeit errungen haben, sind es edle Hörer. Wenn wir hören, dann passiert etwas. Das hat mit dem Organ unseres Auges und unseres Ohres zu tun. Mit dem Auge sind wir erstaunlich fähig, uns zu bewegen. Wir können Köpfe bewegen, dann können wir die Augen bewegen, nicht? Wir können sie zuallererst einmal schließen, wir können blinzeln, wir können Dinge ganz nah schauen, wir können Dinge weit wegschauen. Ja? Wir können, wenn es um das Auge geht, ganz vieles tun. Wir sind in einer machenden Haltung mit dem Auge, sehr viel machender, als wenn wir lauschen. Mit unseren Ohren sind wir relativ unbeholfen. Wenn ihr mal gesehen habt, was Esel machen mit ihren schönen langen Lauschen. Oder wenn ihr mal das Privileg hattet zu sehen, wie ein Kamel seine Ohren verschließen kann, buchstäblich. Ja, die können dicht machen. Ja. Oder schon nur ein Hund, ja, was so Tiere mit ihren Ohren alles machen können. Da kommen wir relativ dürftig weg, so als Spezies. Ja, da ist nicht viel zu holen, so mit Menschenohren. Da wird weder eingeklappt, noch gestellt, noch ausgerichtet. Ja, das ist relativ simpel. Also der Akt des Hörens lässt uns weniger aktive Technik zu. Ja? Wenn wir etwas hören, das meiste, was man Leute macht, und sie schließen die Augen, wenn sie es wirklich hören wollen. Das ist interessant, nicht? Hunde, die stellen ihre Ohren, recken ihre Köpfe, stellen ihre Ohren. Wir machen die Augen zu. Wir wehren uns gegen die Dominanz des Gesichtssinnes, um das Hören zu intensivieren. Das ist, was ich tue. Heute beim Telefonieren in einer schlechten Leitung. Ich sitze plötzlich da und ich merke, wie ich meine Augen zumache. Und ich bin sicher, dass es euch ganz ähnlich geht. Und etwas sinkt. Ich sinke ab. Der Ort meiner energetischen Aufmerksamkeit sinkt ab, irgendwo in den Rumpf. Es gibt gute Gründe, dass wir das üben. Dass wir üben, eine Wirklichkeit zu bewohnen, in der wir nicht Sehende sind, sondern Hörende. Seht ihr das? Verrückte beim Sehen ist natürlich, dass wir dauernd Dinge tun. Ja? Wir machen Perspektive oder wir beobachten. Das heißt, wir nehmen uns raus und wir schauen etwas aus einer sogenannten sicheren Distanz an. Ja? Sehr schnell ist etwas Klinisches dabei. Wir sind, wenn wir Sehende sind, auch nicht unbedingt immer in Beziehung. Ja? Ich kann sehr wohl sehen, ohne dass ich gesehen werde. Denkt an die Extremsituation des Voyeurs. Der sieht und wird nicht gesehen, legt Wert darauf, nicht gesehen zu werden. Wenn ich ein Horchender bin, dann bin ich irgendwie verwundbarer. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich gar ein Spürender bin, dann bin ich sehr deutlich in Beziehung. Ja. Während ich Dinge sehen kann und mich sehend distanzieren kann, ist keine Beziehung notwendigerweise gegeben, schon gar nicht eine ebenbürtige. Wenn ich berühre, gerade wenn ich einen Menschen berühre, dann bin ich sehr wohl, dann bin ich nicht nur spürend, sondern ich werde ja auch gespürt, ganz klar. Da ist eine Beziehung und ich bin da nicht verborgen. Ja, ich bin da quasi, um eine Gesichtsmetapher zu brauchen, ich bin auf Augenhöhe dort. Wenn ich gar rieche, dann bin ich wirklich nah. Ja, eine Wirklichkeit riechen heißt, anders mit ihr in Beziehung zu sein, als einfach eine Wirklichkeit zu beobachten, zum Beispiel. Ja, da setzt andere Beziehungen vor, sehr viel intimer. Auf verschiedene Weisen intimer. Nicht nur, weil die Nase weniger weit reicht als unser Blick, auch weil unser Geruchszentrum tiefer im limbischen System drin sitzt. Es gehört zu älteren Teilen. Es ist mehr verdrahtet mit älteren Teilen unseres Hirns. Deshalb ist uns, wenn wir wirklich sprechen, dass uns jemand in einer tief irrationalen Weise auf den Keks geht, dann sagen wir, ich kann ihn nicht riechen. Das ist etwas mehr als sagen, ich kann ihn nicht sehen. Jemanden nicht riechen können, da haben wir weniger Spielraum. Wir können uns reflektiv weniger wehren gegen diese Erfahrung. Unser Brechreflex springt schneller an bei Dingen, die wir riechen. Die Gewissheit, dass da ein Topf mit vergammeltem Gemüse ist, ist aus der Anschauung sehr viel weniger intensiv als Erfahrung, als wenn ich meine Nase in den Topf stecke und merke, oh, den hat jemand nicht abgewaschen und da vergammeln von seit 6 Wochen gammelt da das Ratatouille noch vor sich hin. Ja, und es ist mittlerweile von dem hellen Schimmel zum grünen Schimmel übergegangen. Da passiert eine Intensität von Erfahrung, die sich nicht vergleichen lässt, wenn ich das einfach sehe. Geschweige denn, wenn ich sie im Fernsehen sehe oder so. Also wir sind über unsere Sinne und natürlich auch im Gebrauch dieser Sinne als Metaphern in anderen Beziehungen, und es macht Sinn, diese Andersartigkeit der Beziehung uns ein bisschen zu vergegenwärtigen, weil wir unsere Gewohnheiten untersuchen möchten. Wir möchten wissen, dass wir ganzer werden durch unsere Übung. Wenn wir kontemplative Interessen haben, dann geht es darum, dass wir ganze Menschen werden, ganze Männer, ganze Frauen. Und es gibt eine Befreiung und ein Verstehen durch den Prozess des Ganzwerdens. Weil wenn es nicht auf das hinausläuft, dass wir ganzere, rundere Menschen werden, ist die Befürchtung die, dass es auf etwas hinausläuft, was Stücke von uns einfach draußen lässt und wir versuchen mit Spiritualität und mit dem, was uns Spiritualität an Techniken, Methoden und Mitteln zur Verfügung stellt, dass wir diese Dinge in den Dienst einer Abwehr stellen. Dass wir diese Dinge in den Dienst stellen einer Fortsetzung unserer vielleicht nicht wirklich ganzen Psyche. Dass wir uns faszinieren lassen von Einzelaspekten unseres Erlebens. Lust oder keine Lust. Ja. Perspektive, Distanz, Kontrolle, weil das ist, worum es geht. Ja. Perspektive und Distanz, die sind dort interessant für mich, wo ich entweder Lust habe am Akt des Distanznehmens, am Akt der Kontrolle, die ich dadurch gewinne, oder an der Lust, eine Überschau zu haben, oder sie haben mit dem Gegenteil zu tun, mit meiner Angst vor dem Verlust dieser Kontrolle, meiner Angst vor dem Chaos statt der Überschau, deiner Angst, eine Sicherheit, die mir die Höhe zu gewähren scheint, einzubüßen, dass ich untergepflügt, überflutet werde. Ja. Es ist also wichtig, dass ich schaue, was ich mache mit meinen, dass die Vorstellungen, unter welchen ich meditiere, dass die mit auf den Prüfstand kommen. Der Buddha hat für Menschen gelehrt, die einigermaßen intakt und gesund sind. Das ist eine der Schwachstellen in der Buddha-Lehre, dass er seine Voraussetzungen nicht genauer ausgeführt hat. Ich werfe ihm das nicht vor, das ist unfair. Der Buddha hat Fantastisches geleistet und eine Vision gelebt und eine Tradition begründet, die in ihrer Radikalität ihresgleichen sucht. Aber es gibt Schwächen. In jeder großen Darlegung gibt es Schwächen. Und eine der Schwächen ist, dass die Voraussetzungen nicht wirklich exakt auf der Teilnahmeliste stehen. Die Darlegung des Buddha ist sowohl geeignet, neurotisches Leiden als auch existenzielles Leiden zu begegnen und sich damit auszusöhnen, wo es nicht anders möglich ist, und es loszulassen oder zu durchschauen, wo es durchschaubar und wo es loslassbar ist. Aber wir müssen wach sein für das, was wir tun. Unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen, unsere Gewohnheiten, unsere Selbstverständlichkeiten, all diese Dinge, die kommen mit aufs Meditationskissen, die kommen mit in unsere Praxis. Und es ist klug, wenn wir diese untersuchen. Wir arbeiten mit einem Instrumentarium, das wir zu ergründen, zu befreien, zu formen, suchen. Und wir arbeiten eigentlich mit Instrumenten, die Teil des Problems sind. Ja, der Geist, der auszieht, sich selber zu verstehen, hat keinen archimedischen Punkt, aus welchem heraus er sich verstehen könnte. Mit anderen Worten, es geht nicht anders, als dreckige Hände zu kriegen in dieser Praxis. Ja, dreckige Hände heißt es falsch machen. Dreckige Hände heißt, dass es nicht klappt, was wir wollen. Dreckige Hände heißt rauskriegen, dass selbst wenn es klappt, was wir wollen, zu merken, dass es nicht das war, was es brauchte. Oder dass wir nicht sind, wer wir glaubten zu sein. Lasst uns also nachdenken, was unsere Aufmerksamkeit hindert und was sie fixiert. Alle Dinge, die uns irgendwo fixieren, sei es durch uns bestrickende, uns angenehme, uns faszinierende Qualität oder seien es durch Dinge, die uns abstoßen, widerwärtig, unaussprechlich sind. Beides sind Formen von Fixierung. Beide dieser Qualitäten werden uns bestimmen. Ajahn Chah sagt es ganz einfach in seinem verrückten Brief an Ajahn Sumedho, sagt er, die Dinge, die du liebst und die Dinge, die du hast, das sind deine besten Lehrer. Ja. Das, was wir am meisten lieben und das, was uns am meisten zuwider ist, was wir am meisten verachten, hassen, beides sind Lehrer. Beides sagt etwas über uns. Beides sagt etwas über unsere Werte, unsere Neigungen, unsere Vorverständnisse. Und wisst ihr was? Wir können nicht wirklich wählen, was das ist, da wo wir sind. Es kümmert diese Dinge herzlich wenig, ob wir die beschämend finden oder politisch korrekt oder unmoralisch oder faszinierend verrucht oder irgendwie so. All das spielt keine Rolle. Letztlich spielt es keine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass ich bereit bin, damit eine Beziehung aufzunehmen. Mit dem Teil von mir, der dort einer Fixierung unterliegt. Ja. Wenn ich mit dem Teil beginne, eine Beziehung aufzunehmen, dann wird dieser Teil sich tiefer erschließen. Dann werde ich tiefer verstehen, was dort passiert. Und dazu brauche ich eine Bereitschaft, die von mir, für mich am besten beschrieben wird durch den Akt des Verfügbarwerden, durch den Akt des Zuhörens. Ja. Dieser einfache Akt, dieses für jemanden Dasein und jemandem zuhören, was er oder sie sagt. Und zuhören, wie es so schön heißt, ich weiß nicht, ich glaube, es ist die Bibel, die davon spricht, mit unbeschnittenen Ohren zuhören. Denkt an das alte Wort gehorchen. Ja. Da habt ihr das Horchen drin. Ja. Im Lateinischen ist es auch drin. Ob audere. Ja. Audere von hören. Hören, wirklich tiefes Hören. Mit unbeschnittenen Ohren. Bevor die Werturteile einschießen, bevor die Filter runterknallen. Hören. Ja. Wirklich einfach hören, da sein, hören und aufnehmen. Das ist ein ganz, ganz gewaltiges Feld. Dieses zu können, dieses zu üben, mit sich selbst, mit anderen zu hören, was vorgeht. Eine gewaltige Übung. Nicht nur kapieren, aber hören, bevor wir kapieren. Hören, bevor ich weiß, worum es geht. Versteht ihr? Wie viel Toleranz habe ich, etwas mir anzuhören, bevor ich darauf insistiere, dass es mir sagt, worum es geht? Ja? Wie lange ist meine Spanne zwischen meiner Bereitschaft, mit etwas zu sein, ohne eine definitive Bilanz ziehen zu können, ohne eine definitive Aussage, ein Werturteil fällen zu können? Ja, wie lange kann ich mit etwas sein? Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Je schneller die Instrumente meiner Umgebung werden, umso ungeduldiger bin ich. Man kann das ganz leicht sehen. Ja, nämlich die ersten Faxgeräte, das war eine Erhebung, das war großartig. Es war High-Tech und Low-Tech. Man konnte bei Kerzenlicht in einer Mönchshütte sein und mit Bleistift auf ein Stück Restpapier eine Botschaft krakeln. Konnte man die irgendwann ins Büro bringen und dann kam die Faxmaschine und irgendjemand am anderen Ende der Welt kriegte aus der Faxmaschine ein Stück Papier, das er dann bei Kerzenlicht in seiner Hütte wieder lesen konnte. Ja? Es war genial. Man konnte High-Tech und Low-Tech zusammenkriegen. Und wir dachten, jetzt ist alles erledigt, jetzt haben wir unsere Klöster endlich vernabelt. Ja? Faxmaschinen kriegen unsere kerzenbelichteten Meditationshütten und unsere Bedürfnisse nach globaler Vernetzung unter einen Hut. Wir alle wissen, was es ist. Faxe sind hoffnungslos romantisch, geradezu heute, nicht? Das ist eine komische Technik, wenn wir über sie nachdenken. Mit jedem Stück, das meine Kommunikationsmittel, meine Verkehrsmittel schneller geworden sind, bin ich ungeduldiger geworden, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich auf den Send-Knopf drücke und meine E-Mails rauschen nicht in der nächsten Sekunde raus, sondern hängen noch eine Sekunde in der Schlaufe oder so, bis ich den Fortschrittsbalken schließlich sehe, dann denke ich, was zum Teufel ist los? Ja. Wenn ich irgendwo sitze und dann kriege ich doch kein Netz und ein paar E-Mails, die ich geschrieben habe, müssen 3 Tage warten, bis ich sie irgendwo weiterschicken kann, dann habe ich das Gefühl, das gehört zum frustrierendsten meines kommunikativen Erlebens. Ich habe die Dinge geschrieben und jetzt kriege ich sie nicht raus. Ja. Ich bin in allem, in dem meine Welt objektiv schneller geworden ist, ungeduldiger geworden. Eine Freundin von mir hat eine Biografie über Matthias Claudius geschrieben, der ist von Nürnberg nach Hamburg in 14 Tagen gereist. ich studiere in England und erwarte, dass ich in 2,5 Stunden in Amsterdam bin und dann habe ich einen Flug rüber irgendwo, und dass ich am selben Nachmittag noch ankomme, versteht ihr? Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich geduldiger bin als Matthias Claudius, wenn ich mir seine Sachen anschaue. Da hat sich trotz objektiver Änderungen in den Verhältnissen in der Psyche herzlich wenig geändert. Und es ist wichtig, dass wir dem nicht Vorschub leisten durch unsere Technik, oder dass wir dieses Teil, der Buddha nennt das Bhava Tanha, dieser Wunsch nach Werden, dass etwas wird, dass etwas läuft, dass etwas anders wird, als es jetzt ist. Ja? Die große Nummer bei Bhava Tanha, beim Begehren nach Werden, ist die Aussage, dieses hier, so wie es jetzt ist, ist nicht gut, ist defizitär, ist mangelhaft, unvollständig, nicht komplett. Und damit es besser wird, muss es anders werden. Und natürlich gefälligst schnell, ja, weil ich habe wenig Zeit. Ich will schnell erleuchtet werden, dass ich nachher mein Leben in Ruhe weiterleben kann. Ich habe keine Zeit für diese komischen, gelenkschädigenden Übungen hier. Dieses Geschiebe, dieser Sog oder dieser Druck, je nachdem wie er das erlebt, ist eine der Kräfte, die uns abhalten davon, wirklich zuzuhören, wirklich zu horchen, wirklich zu lauschen. Der Buddha, interessanterweise, sagt ein paar sehr wichtige Sachen über das Zuhören. Er sagt, selbst wenn ich der guten Lehre begegne, ja, dem Sadhamma begegne, und ich kann nicht wirklich zuhören, weil ich, da gibt es ein paar Punkte, weil ich den Vortragenden unterschätze. Oder weil ich den Vortrag unterschätze. Oder weil ich mich selber unterschätze. Oder weil ich zerstreut bin. Oder weil sich mein Herz verhärtet hat gegenüber dem, der hier spricht. Selbst wenn das, was da gesagt wird, genau der Lehre entspricht, wird es mir keinen Gewinn bringen und ich werde keinen Zugang in die Gewissheit meines Verstehens kriegen. Okay, ihr seid nicht überzeugt. Hier ist die Liste. Anguttara Nikaya, 5. Buch. Bei wem 5 Dinge anzutreffen sind, der ist, selbst wenn er die gute Lehre zu hören bekommt, außerstande, den Pfad der Gewissheit zu betreten und Vollkommenheit im Guten zu erreichen. Das wäre eine erste Verwirklichung. Welche sind diese 5 Dinge? Dann kommt eine Liste von 15 Dingen. Einige sind wiederholt. Er unterschätzt den Vortrag, unterschätzt den Vortragenden, unterschätzt sich selber. Welch psychologische Einsicht. Da sitzen mit einem Minderwertigkeitskomplex ist eines der großen Hindernisse. Ja, im Annehmen können, was da geboten wird. Hört mit zerstreutem, ungesammeltem Geiste zu, gibt sich unweisen Erwägungen hin. Ja. Unweise hier ist Ajoniso. Schnell schauen. Ja, das Ajoniso Manasikara. Also gibt sich in ungründlicher oder unweisen Betrachtungen hin. Nächste Liste wiederholt die ersten 3 Punkte. Ist unverständig, dumpf und stummsinnig. Pardon, unverständlich, dumm und stummsinnig, ja. Ein weiterer Punkt, Unverstandenes glaubt er zu verstehen. Das ist interessant. Kennt ihr Fremdsprachen? Schon mal Fremdsprachen gelernt und gemerkt, dass wenn ihr etwas hört und ein bisschen was versteht, dass ihr fast immer das Gefühl habt, mehr zu verstehen, als ihr tatsächlich versteht? Dass ihr eigentlich, wenn ihr etwas versteht, nicht wirklich versteht, wie viel davon ihr nicht verstanden habt. Dass wir nur den Teil verstehen, den wir eben verstehen, und aber nicht genau abschätzen können, den Teil, der uns entgangen ist. Liegt in der Natur der Sache. Wenn ihr da ein paar Mal durch seid, dann wisst ihr das. Das ist ganz klar. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ja, ich kann den Faden gerade noch, ich kann es verfolgen. Ja. Ich weiß noch. Ich weiß genau, worum es geht. Und dann stellt sich heraus, ich habe irgendeine Schlüsselstelle verpasst und alles andere wird gefärbt von unserem Fehlverständnis. Ja. Den springenden Punkt verpasst, während wir immer noch darauf warten, dass er endlich kommt. Ja. Es ist nicht nur mit Fremdsprachen so, es ist mit unserer eigenen Sprache so manchmal. Dritte Liste, das ist ganz interessant. Also, wer mit diesen fünf Qualitäten zugange ist, ist außerstande, den Pfad der Gewissheit zu betreten. Er ist nörgelnd. Er sucht Fehler. Sehr schönes Pali-Wort. Das ist für mich ein Stichwort. Randa Gavesi. Gavesi heißt eine Ga, ein Go ist eine Kuh. Gava ist, das ist, pardon, ist ein Ochse. Gava ist die Kuh. Und Gavesi ist die Suche nach dem Tier. Ja? Agrarische Landwirtschaftskultur. Ja? Alles geht auf Kühe zurück. Kühe tauchen in so vielen Zusammenhängen auf in der Buddha-Lehre, dann vor allem in der übertragenen Bedeutung. Jemand, der nach der Kuh sucht, ist ein Sucher schlechthin. Und dieser Sucher sucht Randas. Randas sind kleine Risse. Das ist ein Randa hier. Das ist ein Achlak, eine Spalte, ein Riss. Etwas, das nicht perfekt ist. Also ein Rissesucher. Jemand, der Risse sucht in dem, was gesagt wird, der Fehler sucht. Sehr bildlich, nicht? Es gibt solche Leute. Leute, die irgendwo reinkommen und ein untrügliches Gespür haben für die Schwachstelle von einer Sache. Ja. Kommen rein, ein fantastisches neues Appartement, frisch gestrichen. Und dann gehen sie untrüglicherweise an die einzige Stelle im Raum, von der aus man sehen kann, wo der Maler die Farbe gewechselt hat, ja. Sehen das sofort. Sie sehen nicht, wie perfekt es hier und dort ist, sondern sie sehen fraglos. Ja. Also, wenn mit dieser Nörgelsucht versehen ist, dem fällt es schwer, selbst wenn man ihm genau die entscheidenden Sachen vorträgt, etwas daraus zu machen. Jemand, der voller Vorurteile ist, jemand gegen den oder die spricht, im Herzen eingenommen und verbittert ist. Also es sind ein bisschen mehr als fünf Dinge. Es sind dreimal fünf Dinge, wovon sich ein paar wiederholen. Aber achtet darauf, wie das ist, das Zuhören, wenn ihr mit jemandem streitet, wie schwierig es ist, diesen Menschen wirklich zu hören. Wie leicht es ist, Menschen zuzuhören, mit denen ihr keine Themen habt. Mit denen ihr nicht. Menschen, die ihr nicht in Bilder gefangen habt. Ja. Menschen, die ihr immer wieder befreit oder die ihr gar nie genug kennengelernt habt, um sie überhaupt in Bilder zu fangen. Menschen, denen ihr wirklich unbescholten entgegentreten könnt. Und das, was sie sagen, wirklich in euch aufnehmen. Wie leicht es ist, Menschen wirklich zu hören. Und wie schwer es ist, von Menschen etwas zu hören, die man zu kennen glaubt. Intim zu kennen glaubt. Deren Haltung man wittert. Ja, in jedem Wort, in jedem Satz, in jeder Pause. Ja. Wenn ihr mit Menschen lange lebt, lange arbeitet, vertraut sie, dann werdet ihr diese Dinge immer wieder hören.
Und ich kann nicht, ich muss euch das schnell zitieren, es ist völlig undarmisch. Es gibt wahrscheinlich wenig undarmischere Leute als Max Frisch, aber er sagt etwas Wunderschönes über die Liebe. Und er sagt, dass die Liebe aus jeglichem Bildnis befreit. Und das finde ich fast biblisch, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist der Akt der völlig fraglosen, bedingungslosen, wohlwollenden Zuwendung zu jemandem, der diesen jemanden befreit aus allen Erinnerungen, aus allen Zusammenhängen, aus allen Vorurteilen. Und es ist diese Qualität von Aufmerksamkeit, die uns zutiefst verfügbar macht. Und je mehr ich weiß, je mehr ich jemanden kenne, bevor er den Mund aufgemacht hat, umso weniger werde ich hören von diesem jemanden. Denkt einen Augenblick, wie leicht es ist, über jemanden, den ihr nicht mögt, zu sagen, wie er oder sie ist. Das ist ganz leicht. Frech, schwierig, anmaßend, eine Zicke. Ja. Kein Problem. War sie immer, ist sie, wird sie immer sein. Das ist meine Erfahrung, das ist nicht meine Meinung, das ist meine Erfahrung. Ja. Abgeschrieben, nicht? 3, 4 grobe Haue mit der Kreide und die Karikatur steht, nicht? Die Groteske steht, die Masse, die Fratze steht. Ja. Je weniger ich einen Menschen mag, umso leichter ist es, ihn in die Pfanne zu hauen. Je punktueller meine Aufmerksamkeit ist mit diesen Menschen, umso leichter ist es, diesen Menschen zu reduzieren auf ein paar verzerrte physiognomische Charakteristika. Ja? Das ist das Bild der Karikatur. Nicht? Die Karikatur besteht aus einer grotesken Überhöhung einiger Einzelmerkmale. Ja? Wenn ihr Karikatur studiert, das Technik, dann werdet ihr genau das sehen. Es ist ungerecht, per Definition. Und die scheinbare Genauigkeit besteht darin, dass sie ein paar Einzelaspekte häufig irgendwie die groteskesten überhöht, überzeichnet. Wie schwierig es ist, im Gegenteil dazu, von einem Menschen zu sagen, wie er ist, den ihr liebt. Weil ihr, wenn ihr diesen Menschen liebt, ihn mit viel eurer Aufmerksamkeit bedenkt. Und ihr werdet sehen, dass dieser Mensch sich wandelt. Ihr werdet wissen, wie es diesem Menschen geht, wenn er sieht. Gibt, wenn er schlecht gelaunt, gut gelaunt, müde, euphorisch ist. Und es wird euch schwerfallen, diesen Menschen mit irgendein paar Adjektiven einzufangen. Ja. Es wird schwierig sein zu sagen, wie dieser Mensch ist, ja, weil die Forderung zu sagen, wie jemand ist, eine sehr unfaire Forderung angesichts des Umstandes, dass Menschen sich wandeln, wird uns schwerer fallen, diesen Menschen, dem wir viel unserer Aufmerksamkeit schenken und dessen Bewegungen wir ergo sehr gut nachvollziehen können, diesen Menschen zu bannen mit ein paar deskriptiven Begriffen. Und das ist, was die Aufmerksamkeit als der Herztugend der Liebe tut. Sie befreit aus den Bildern, die ich von diesen Menschen in meiner Erinnerung trage. Sie befreit von gestern, sie befreit vom Vorgestern, sie befreit von meiner Befürchtung, sie befreit von meiner Erwartung. Das ist, was Aufmerksamkeit tut, da wo sie am schönsten ist und da wo sie am tiefsten ist. Und es ist deshalb, dass diese Aufmerksamkeit der Schlüssel ist für unser Wachstum, für unsere Freiheit, weil es ist durch dieses uns etwas zuwenden können, dass wir tiefer verstehen und dass wir in diesem tieferen Verstehen des Anderen, in dieser Beziehung zum Anderen, irgendetwas über uns selbst verstehen. Man kann über das auch in neurologischen Begriffen reden. Ja, das ist nicht meine Stärke, aber es ist möglich. Was ich hier spreche, ist, das ist nicht ein poetisches Bekenntnis, auch wenn es mir ein Bekenntnis ist. Aber ich rede von einer sehr leicht nachvollziehbaren Dynamik im Akte menschlichen Verstehens, die etwas mit der Verfügbarkeit unserer Aufmerksamkeit, mit der Willigkeit unseres Lauschens zu tun hat. ein Lauschen, das nicht Bedingungen stellt, nach drei Sätzen zu wissen, wie es ist. Ja. Keats hat es irgendwo so schön gesagt, tut mir leid, es ist Englisch, ich kann das nicht übersetzen. Er hat einen Brief, ich glaube, es ist an seinen Bruder gewesen, von diesem berühmten Negative Capability gesprochen. Und diese Negative Capability hat er so beschrieben, das ist die Kraft, die Menschen haben, Ungewissheiten, Unsicherheiten, Unentschiedenheiten auszuhalten, ohne ein ärgerliches und ungeduldiges Greifen nach Fakten und Vernunft an den Tag zu legen. Er hat das vor 200 Jahren sehr hübsch gesagt. Ich kann das etwas prosaischer sagen, und es geht darum, ganz schlecht, dass ich bereit bin, Dinge nicht zu wissen. Nicht, weil ich zu faul wäre, sondern weil ich bereit bin, das Nichtwissen auszuhalten. Überall dort, wo ihr besonders sicher seid. Fragezeichen. Der kontemplative Mensch untersucht gerade seine tiefst postulierten Gewissheiten. Was ist da wirklich dran? Da, wo ihr am wenigsten Geduld habt mit Leuten, die anderer Meinung sind, ja, lohnt es sich, besonders tief nachzufragen. Und klar, das Horchen, da, wo das Herz nörgelt, da, wo es voller Vorurteile, Verhärtung ist, da, wo es nicht gegenwärtig ist, weil es sich irgendwelchen Dingen hingibt. Das englische Wort preoccupied ist so fantastisch. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll. So etwas wie, er ist mit etwas anderem beschäftigt. Also dieser berühmte ferne Blick, den Menschen haben in so vielen Situationen. Wo irgendwo weit hinten läuft ein Stimmchen, das sagt, was jetzt eigentlich geschehen soll. Und da vorne läuft irgendwo eine Emotion. Und die Aufmerksamkeit ist weder mit dem Stimmchen da hinten noch da vorne mit der Emotion, sondern irgendwo mit einer Geste, die hinausgreift und deren Aufgabe wirklich, oder deren Wunsch es ist, nichts mit der Situation hier zu tun haben. Überall dort, wo ich mich bei solchen Dingen ertappe, lohnt es sich nachzufragen, nachzuspüren, nachzuhorchen, was passiert. Was treibt mich da in die Peripherie? Ja? Was verscheucht mich aus meinem Körper, aus meiner Gegenwart mit deinem Gegenüber? Bitte nehmt etwas davon mit, stellt Fragen. Wenn ihr Gucker seid und Schauer und Beobachter, werdet Horcher. Werdet Schnupperer, werdet Schmecker und Riecher in allem. Meditiere können das ganz leicht. Ja. Sitzt nicht da auf euren Kissen und beobachtet euch, bitte. Ja. Wir haben das alle genug gemacht. Es braucht nicht mehr von denen. Beobachten heißt weggehen, Distanz schaffen und etwas aus sicherer Ecke begucken. Das ist das Gegenteil von dem, was ich unter Meditation verstehe. Das macht ihr nur mit ganz schlimmen, starken Impulsen und Emotionen. Das ist eine legitime Technik. Disidentifikation nennt sich das im Jargon. Für die meiste Zeit ist es das Gegenteil von dem, was wir wollen mit Meditation. Meditation heißt mehr Dasein, nicht mehr Wegsein. Das ist die große Botschaft des Buddha. Da, in diesem Klav der großen Körper, mit seinem Bewusstsein und seiner Wahrnehmung, lehre ich die Entstehung der Welt, die Aufhebung der Welt, die Entstehung des Leidens, die Aufhebung des Leidens. Okay, genug von mir für heute Abend.